Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. In dieser Woche wurde viel darüber gerätselt, würde es denn wohl noch vor dem SPD-Parteitag eine Einigung im Haushaltsstreit geben oder eben nicht. Es gab da zwei Argumentationslinien. Die eine lautete, in der SPD fürchtete der ein oder andere, dass der Kanzler möglicherweise Zugeständnisse mache, trotz des Parteitages und sich dann dort mehr oder weniger verprügeln lasse oder darauf setzt, dass eben genau das nicht passiert. Und die andere Lesart ging dann immer so, es gibt keine Einigung, der Parteitag stärkt Scholz dann den Rücken und dann am Montag oder Anfang der Woche schauen wir mal, was dann kommt. Möglicherweise mit dem Parteitag im Rücken setzt er das ein oder andere durch, was jetzt nicht möglich ist. Also wir wissen natürlich nicht, welche Lösung es geben wird. Erstmal gibt es keine, das wissen wir heute. Und darüber werden wir Sie in dieser Sendung natürlich auch informieren. Dann haben wir unter anderem die anderen Themen. Auch die EU-Finanzminister ringen um den Haushalt und um die Frage, wie soll man den Stabilitätspakt denn reformieren. Das Schufa-Urteil lässt aufhorchen, das sind die innenpolitischen Themen, jedenfalls einige, unter anderem auch noch den Streik haben wir natürlich, der Lokfahrer. Und dann schauen wir über die Landesgrenzen, schwere Kämpfe im Süden von Gaza. Und die Presseschau haben wir natürlich am Ende dieser Sendung. Wir beginnen in Berlin. Heute wurde klar, den Haushaltsbeschluss gibt es nicht mehr in diesem Jahr. Jedenfalls den Haushaltsbeschluss für 2024. Frank Kapellan mit den Einzelheiten.
Darf ich Sie ganz kurz daran erinnern, wo wir gerade sind?
Ich weiß.
Sind in Europa. Brüssel. In Europa. Ja, nicht in Berlin.
Christian Lindner kann sich vor Fragen nach dem Haushalt kaum noch retten. Da platzt ihm für einen Moment der Kragen. Der FDP-Chef trifft sich mit den EU-Finanzministern in Brüssel. Doch die heimische Haushaltskrise lässt ihn nicht los. Meldungen machen die Runde, mit dem Haushalt 2024 werde das in diesem Jahr nichts mehr. Auch kein Beinbruch, meint Lindner.
Ich habe wahrgenommen, dass die Koalitionspartner sehr ehrgeizige Zeitpläne hatten. Jetzt ist allerdings auch keine Krise, wenn wir erst im nächsten Jahr zu einem Haushaltsgesetz kommen. Der Staat ist vollkommen handlungsfähig. Es wird keine Behörde schließen. Es wird kein Gehalt nicht ausgezahlt. Es wird niemand, der eine Unterstützungsleistung erwartet, sie nicht erhalten.
Doch der Kanzler will in diesem Jahr zumindest noch eine politische Einigung erreichen. Das Parlament könnte dann im Januar mit der Verabschiedung nachziehen. Olaf Scholz möchte am besten noch auf dem morgen beginnenden SPD-Parteitag die Frage beantworten können, ob 2024 über eine Notlage doch noch neue Schulden aufgenommen werden dürfen oder ob die Haushaltslöcher allein durch Sparen gefüllt werden müssen.
Da bin ich mir sicher, dass alle Koalitionspartner daran interessiert sind, dass wir schnell eine Lösung bekommen. Aber wir sind gerade, und ich meine, das gehört so weit dazu, wir sind gerade noch auseinander.
SPD-Chef Lars Klingbeil schürt in der ARD die Erwartung, dass es doch noch etwas geben könnte. Morgen wird Scholz erneut mit Lindner und Vizekanzler Robert Habeck verhandeln. Und der Druck auf den Kanzler wächst. Er könne immer noch nicht verstehen, warum es nach dem Karlsruher Urteil keinen Plan B gegeben habe, beklagt Stefan Weil, sozialdemokratischer Ministerpräsident in Niedersachsen und Parteifreundin Manuela Schwesig, derzeit Bundesratspräsidentin, warnt vor Unsicherheiten in der deutschen Wirtschaft.
Es ist eine schwierige Lage, das will ich anerkennen, aber es wird auch Zeit, dass die Ampelregierung jetzt ihren Vorschlag vorlegt für 2024, damit die Zeit der Unruhe, der Unsicherheit vorbei ist.
Dass es allerdings vor dem Jahreswechsel noch zu einer Verabschiedung des Haushaltes im Bundestag kommen könnte, wird in der SPD inzwischen ausgeschlossen. Obwohl wir von unserer Seite alles dafür getan haben, kann der Haushalt für das Jahr 2024 nicht mehr rechtzeitig in diesem Jahr beschlossen werden. Das schreibt Katja Mast per SMS an die SPD-Bundestagsabgeordneten. Die Fraktionsgeschäftsführerin bedauert gegenüber dem Deutschlandfunk, dass es nun wohl eine vorläufige Haushaltsführung für 2024 geben wird.
Auch das geht, das machen wir jedes Mal nach Bundestagswahlen, aber es bedeutet eben, dass die Regierung alleine entscheidet, wofür Geld ausgegeben wird. Da orientiert man sich am letzten Haushalt und sagt, 1/12 pro Monat, also auch das Geld wird weiter fließen, aber die ganzen Schwerpunkte, die wir zum Beispiel beim Bundesfreiwilligendienst gesetzt haben, die können dann nicht berücksichtigt werden, weil die sich ja nicht im letzten Haushalt abgebildet haben.
Der Nachtrag Nachtragshaushalt 2023 immerhin dürfte nächste Woche verabschiedet werden können. In einer Sondersitzung hat der Bundesrat am Morgen bewilligt, dass nachträglich eine Notlage ausgerufen wird und damit bereits ausgezahlte Mittel für Gas- und Strompreisbremsen und die Fluthilfe, insgesamt etwa 45 Milliarden Euro, rechtlich abgesichert sind. Damit kann das Parlament für 2023 eine Lockerung der Schuldenbremse nachträglich beschließen, begründet durch die infolge des russischen Angriffskrieges deutlich angestiegenen Energiekosten.
Das war der Bericht von Frank Capellan. Wir schauen nach Europa. Es ist gerade schon angeklungen. Der deutsche Bundesfinanzminister war in Brüssel. Es wurde verhandelt über den Stabilitätspakt. Und da gibt es eine ähnliche Diskussion, wie wir sie in Deutschland haben. Die einen wollen mehr Schulden für Investitionen, möglicherweise auch für anderes. Und die anderen, da gehört Deutschland zu und Christian Lindner ganz vorne, wollen das natürlich nicht. Inzwischen liegen Kompromissvorschläge auf dem Tisch. Das alles hat nun für uns Peter Capern.
Die europäischen Finanzminister wissen, was auf sie zukommt. Wenig Schlaf in der kommenden Nacht. Stattdessen harte Verhandlungen. Denn Nadia Calviño, die spanische Ministerin und derzeitige Ratsvorsitzende, will eines der schwierigsten Projekte der Europäischen Union jetzt über die Ziellinie bringen. Die Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts.
I have already forewarned all ministers that it's going to be a long night. It's an open-ended dinner and we are ready to devote all the necessary energy and time to reach an agreement.
Sie habe alle Ministerkollegen bereits vorgewarnt, dass es eine lange Nacht werde, ein Abendessen mit offenem Ende. Und sie werde alles daran setzen, eine Vereinbarung hinzubekommen, so Calviño. Seit Beginn der Corona-Krise ist der Stabilitätspakt ausgesetzt. Vom kommenden Jahr an soll er wieder gelten, allerdings reformiert. Die alten Regeln hatten nie wirklich funktioniert. Die Schuldenberge der Mitgliedstaaten wuchsen beständig. Die Defizitverfahren hinderten niemanden ernsthaft daran, auf Pump zu regieren. Die Regeln waren unverständlich und teilweise so realitätsfern, dass ihre strikte Anwendung Mitgliedstaaten ins ökonomische Chaos gestürzt hätten. Deshalb hatte die Kommission einen Reformvorschlag gemacht. Nach monatelangen zähen Verhandlungen kam vor einigen Wochen Schwung in die Gespräche, weshalb auch Valdis Dombrovskis einen Durchbruch jetzt für möglich hält.
There are still differences among member states, but if all countries approach this process constructively, I think those differences are bridgeable.
Es gebe zwar noch Differenzen zwischen den Mitgliedstaaten, so der Vize-Kommissionspräsident, aber wenn alle konstruktiv an die Sache herangehen, dann seien diese Differenzen überbrückbar. Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, künftig mit allen Mitgliedstaaten maßgeschneiderte Pläne zum Abbau der Gesamtverschuldung auszuarbeiten. Damit soll Rücksicht genommen werden auf die enormen Schwankungsbreiten zwischen den Euro-Ländern. In Griechenland liegt die Verschuldung bei 170% des Bruttoinlandsprodukts, in Estland gerade mal bei 18%. Die stabilitätsorientierten Mitgliedstaaten witterten aber zu viel politische Beliebigkeit in einem solchen Verfahren. Insbesondere Deutschland beharrte darauf, dass der Schuldenabbau und die Defizitreduktion durch den reformierten Stabilitätspakt verlässlich vorangetrieben werden müssen. Andere Mitgliedstaaten, insbesondere Frankreich, Spanien und Italien, wollten jedoch genug finanzpolitischen Spielraum für Investitionen sichern. Nun sind sich insbesondere durch Verhandlungen zwischen Berlin und Paris beide Seiten sehr nahe gekommen. Zu 90% seien die Differenzen ausgeräumt, sagte Christian Lindner bei der Ankunft in Brüssel. Die verbliebenen 10% drehen sich unter anderem um die Frage, wie schnell Euro-Länder mit überhohen Defiziten wieder unter die 3%-Marke des Vertrags gelangen müssen. Der Bundesfinanzminister.
Hier ist schon unsere Überzeugung, dass exzessive Defizite schnell abgebaut werden müssen und dass dort natürlich dann auch ambitioniertere Maßstäbe angelegt werden müssen als im normalen Haushaltsgeschehen.
Die spanische Ratspräsident schlägt allerdings vor, dass bei der Berechnung des jährlichen Defizits Zinszahlungen für die aufgelaufenen Schulden unberücksichtigt bleiben, was mehr Spielraum für staatliche Ausgaben schaffen würde. Das sei, so heißt es in Berlin, eine rote Linie, die Deutschland nicht überschreiten wolle.
Soweit Peter Capern. Jetzt kommen wir zu einem Urteil auch auf europäischer Ebene, was vor allen Dingen in Deutschland Rückwirkungen haben wird. Schufa, den Begriff haben Sie schon gehört. Möglicherweise wollten Sie oder Ihre Kinder mal ein Mobiltelefon anschaffen und dann hieß es, nein, der Schufa-Wert ist zu schlecht. Das geht nicht. Das wird möglicherweise in der Zukunft etwas anders sein oder vielleicht auch nicht. Ein interessantes Urteil, Klaus Hempel schildert die Details.
Die Schufa sammelt millionenfach Daten von Privatpersonen und wertet diese aus. Ziel dabei ist es, eine Prognose zu erstellen. Wie wahrscheinlich ist es, dass eine Privatperson seine Rechnung bezahlt oder einen Kredit zurückzahlen wird? Dafür erstellt die Schufa einen sogenannten Score. Den können zum Beispiel Banken abrufen, bevor sie einen Kreditvertrag mit einem Kunden abschließen. Der Europäische Gerichtshof hat nun geurteilt, dass das Verfahren, bei dem ein solcher Scorewert erstellt wird, engen Grenzen unterliegt, weil die Europäische Datenschutzgrundverordnung berücksichtigt werden muss. Ein ganz wichtiger Schluss, zu dem der EuGH kommt: Wenn dieser Score maßgeblich, also ganz entscheidend für den Vertragsabschluss ist, verstößt das Scoring-Verfahren gegen EU-Recht, nämlich gegen die EU-Datenschutzgrundverordnung, so der Sprecher des EuGH Hartmut Ost.
Das Scoring ist nach der Datenschutzgrundverordnung grundsätzlich verboten, sofern der Abschluss eines Vertrags, wie etwa die Gewährung eines Kredits, maßgeblich von dem Scorewert abhängt. In einem solchen Fall stellt das Scoring eine automatisierte Entscheidung dar, die den Betroffenen erheblich beeinträchtigt.
Das hat folgenden Hintergrund: Nach der Datenschutzgrundverordnung darf ein Verbraucher grundsätzlich nicht mit einer Entscheidung belastet werden, die vollautomatisiert, das heißt ohne Eingreifen eines Menschen erfolgt. Der Schufa-Score wird aber vollautomatisiert erstellt. Dann kommt aber ein weiterer wichtiger Teil der Entscheidung des EuGH. Das europäische Recht erlaubt auch Ausnahmen von diesem strengen Verbot. Erlaubt sind nationale Sonderregelungen, die ein solches Verfahren unter bestimmten Bedingungen zulassen. In Deutschland ist das Scoring-Verfahren im Bundesdatenschutzgesetz geregelt. Ob das Bundesdatenschutzgesetz mit EU-Recht vereinbar ist oder nicht, da hat sich der Europäische Gerichtshof nicht festgelegt. Das müssten die deutschen Verwaltungsgerichte entscheiden, so Hartmut Ost, Sprecher des EuGH.
Ob das Bundesdatenschutzgesetz eine zulässige Ausnahme von dem grundsätzlichen Verbot vorsieht, muss im vorliegenden Fall das Verwaltungsgericht Wiesbaden prüfen.
Das Verwaltungsgericht Wiesbaden hatte den EuGH nämlich angerufen mit der Bitte, Rechtsfragen zu klären, die EU-Recht betreffen. Genau dafür ist der EuGH zuständig. Im konkreten Fall hatte eine deutsche Bankkundin vorm Verwaltungsgericht Wiesbaden geklagt. Sie hatte aufgrund eines schlechten Scorewertes der Schufa bei ihrer Bank keinen Kredit bekommen. Nach dem Urteil des EuGH wird sich bis auf Weiteres beim Scoring der Schufa erst einmal nichts ändern müssen, eben weil im nächsten Schritt das Verwaltungsgericht Wiesbaden eine Entscheidung treffen muss. Gegen diese Entscheidung wiederum wären Rechtsmittel möglich. Denkbar, dass am Ende das Bundesverwaltungsgericht höchstrichterlich das Ganze entscheidet und dem Schufa-Scoring Grenzen setzt. Bis dahin würden Jahre vergehen. In einer ersten Stellungnahme begrüßte die Schufa das Urteil des EuGH und erklärte, dass die Mehrheit der Schufa-Kunden die Scores weiterhin ohne Änderungen nutzen können.
Das war der Bericht von Klaus Hempel. So viel zum EuGH-Urteil der Schufa. Wir wollen das ganze Thema vertiefen und wollen uns fragen, was wir denn von diesem Urteil zu halten haben. Und das wollen wir tun mit Hermann Josef Tenhagen, Chefredakteur des Online-Magazins Finanztipp, jetzt bei unserem Telefon. Guten Abend, Herr Tenhagen.
Guten Abend, hallo.
Herr Tenhagen, Ihr erstes Urteil zu dem Urteil, was haben Sie gedacht?
Ich habe gedacht, vernünftig, weil eigentlich kann es nicht sein, dass Banken nur auf Basis eines Schufa-Scores Kreditentscheidungen treffen. Das sollten sie nicht tun. Und das hat der EuGH ja jetzt der Schufa und aber auch eben den Banken nochmal ins Buch geschrieben.
Der entscheidende Punkt ist eigentlich, wer ist der Adressat aus Ihrer Sicht? Wenn man das Urteil richtig liest oder wenn ich es richtig verstanden habe, ich will das mal mit aller Vorsicht sagen, dann geht es ja in erster Linie um diejenigen wie Mobilfunkanbieter, Banken und andere, die nur das zur Entscheidungsgrundlage machen. Das ist das Problem, habe ich es richtig verstanden?
Das ist so ein etwas merkwürdiges Spiel. Die Schufa nimmt ja die Daten, die sie dann sammelt, und sortiert uns in irgendwelche Töpfchen ein und sagt, also bei dir ist es wahrscheinlich, dass du deine Kredite, dass du deine Raten gut zurückbezahlst und bei dir nicht. Und die hat unglaublich viele Daten und dieses Sortieren in Töpfchen ist im Prinzip eine gute Möglichkeit für Kaufleute, die uns ja nicht kennen, eine Idee davon zu haben, ob wir denn unsere Raten bezahlen, wenn sie uns einen Ratenkredit geben oder wenn sie uns was Großes verkaufen. Der Punkt dabei ist, die entscheiden das ja immer noch selber. Also die Bankkaufleute entscheiden das selber und auch die Handyverkäufer oder Handyvertragsverkäufer. Es ist aber sehr bequem, dem Kunden nicht zu sagen, ich habe entschieden, dein Schufa-Score ist mir zu schlecht, sondern zu sagen, du hast eine schlechte Schufa. Und das ist sozusagen das Geschäftsmodell so ein bisschen der Schufa. Also die spielt den Bad Guy und lässt sich von den Banken und auch von Handyunternehmen dafür bezahlen, dass sie der Bad Guy ist und dass sie natürlich auch Daten bereitstellt, die die Firmen nutzen, um ihre Kunden zu sortieren und zu sagen, ja, du kriegst den Kredit oder du kriegst den Kredit billiger oder du kriegst ihn eben nicht.
Liegt das Problem nicht auch da? Also ich habe sowas vor Jahren mal erlebt, dass mein Sohn aus der Stadt kam. Da war er gerade 20 oder 22, weiß es nicht, hatte kein eigenes Einkommen und hatte sich für 2000 Euro einen Computer gekauft. Und er hatte offensichtlich eine gute Schufa-Auskunft, weil wir in einem Stadtteil wohnen und er damals bei uns wohnte, der ganz gut war. Da habe ich gedacht, das ist aber ein interessantes Geschäftsmodell des Verkäufers. Und ich habe mich über den Verkäufer mehr geärgert. Habe ich mich da zu Recht geärgert?
Ja, Sie haben sich zu Recht über den Verkäufer geärgert und man kann sich auch zu Recht über diese Frage ärgern, also was mit diesem Schufa-Score gemacht wird. Also das würde ich auch trennen. Das Gericht hat ja jetzt zuerst mal gesagt, also dieser Schufa-Score, der darf nicht maßgeblich sein, das ist das Kernwort dieses Urteils, dafür, ob ich einen Kredit bekomme oder nicht und welchen Zins ich bekomme oder nicht und ob ich einen Handyvertrag bekomme oder nicht. Nicht maßgeblich. Damit sagt das Gericht ja gleichzeitig auch, naja, das kann schon interessant sein. Und natürlich ist es für einen Händler interessant, ob der Kunde, der vor einem steht oder vielmehr mit dem man online konfrontiert ist heute, ob der in der Vergangenheit eigentlich seine Ratenkredite ordentlich zurückbezahlt hat. Das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass er das wieder tut. Aus Sicht des Verkäufers ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn man nur in Töpfe geworfen wird, dann ist das keine individuelle Entscheidung mehr. Und genau das, was die Schufa macht, nämlich Leute in bestimmte Töpfe zu werfen mit anderen zusammen, die sich so ähnlich verhalten haben, ist auf der einen Seite hilfreich für die Händler und auch hilfreich für uns. Wir kriegen jetzt viel schneller einen Kredit und kriegen viel schneller so ein Handy mal verkauft. Aber eben trotzdem ist das nicht individuell. Und individuell, das müsste halt der Händler oder die Bank leisten und das müsste maßgeblich sein. Und wenn das nicht mehr maßgeblich ist, dann geht das so eigentlich nicht.
Was heißt das aber im Umkehrschluss? Das heißt, all die Geschäfte, von denen ich gerade eines zitiert habe und die ja heute noch viel schneller passieren, weil das Internet hinzugekommen ist, wie Sie zutreffend beschrieben haben, diese Geschäfte werden schwieriger, wenn die Schufa das einzige Instrument ist und wir demnächst ganz andere Dinge offenlegen müssten. Oder?
Also das wird jedenfalls ein Stück schwieriger, weil die Unternehmen müssten dann, wenn es denn vor Gericht geht, jeweils zeigen, was für einen Prozess sie am Start haben, der die Schufa mit einbezieht. Oder es gibt ja auch eine Reihe anderer solcher Auskunfteien, also der die Daten so einer Auskunftei einbezieht und gleichzeitig aber sicherstellt, dass die Bank oder der Handyvertragshändler oder das Kaufhaus oder wer auch immer da am Start ist, dass die entscheiden, und dieser Score-Wert eben nur einen Teil dieser Entscheidung ausmacht und keinesfalls die ganze Entscheidung. Und das müssten sie zeigen können. Die haben natürlich Prozesse am Start. Das sagt ja die Schufa auch von ihren ganzen Vertragspartnern. Die hätten Prozesse am Start. Die Frage ist nur, werden die eben auch so gelebt, diese Prozesse? Und natürlich noch viel mehr, was machen denn die Mitarbeiterinnen so einer Bank oder so eines Handyvertragshändlers, die ja liebend gern immer dem Kunden gesagt haben, ja, das kriegst du nicht, weil du hast einen schlechten Schufa-Score. Statt zu sagen, ja, mein Chef hat mir gesagt, ich will Leute, die weniger als 3000 Euro haben im Monat, will die nicht haben als Kunden und deswegen kriegst du das bei mir nicht.
Auf der anderen Seite, haben die Händler nicht ein berechtigtes Interesse, auch zu wissen, ob jemand da seine Schulden zahlen kann? Kann das nicht auch mal jemand schützen? Also wir diskutieren es immer so andersrum, als wenn die böse Schufa da irgendwas macht. Ich meine, in der Regel ist ja dann was passiert. Es sei denn, die Daten der Schufa sind falsch. Das wäre ganz problematisch.
Da können wir gleich auch noch zukommen. Also das eine ist, dieser Schufa-Score, der ist ja sehr unterschiedlich. Also die meisten Leute wissen ja gar nicht, wie ihr Schufa-Score ist. Obwohl man eigentlich an die Schufa schreiben kann.
Richtig.
Also man kann der eine Mail schreiben und dann kriegt man einen Brief von der Schufa und da steht drin, das wissen wir alles über dich. Also die drei Kreditkarten hast du, dreimal hast du die Wohnung gewechselt in den letzten Jahren. Du bist seit 5 Jahren beim gleichen Arbeitgeber beschäftigt. Solche Daten sind da gesammelt. Und daraus haben wir geschlossen, dass du ein besonders guter oder so ein mittelguter oder nicht so ein guter Kunde bist. Und dann gibt es das andere Thema, wenn man eine Schufa-Eintragung, hat man das früher immer genannt. Also wenn man zum Beispiel eine Privatinsolvenz hingelegt hat oder wenn der Gerichtsvollzieher dauernd vor der Tür ist, dann wird das da auch vermerkt und das ist nun etwas, wo dann der Händler mit einigem Recht, würde man ja sagen, sagt, also ich muss jetzt nicht unbedingt dir etwas geben, was du mir später bezahlen sollst, wenn dauernd der Gerichtsvollzieher vor deiner Tür steht.
Was folgt jetzt daraus oder was muss daraus folgen?
Man kann ja bei der Schufa diesen Schufa-Score abrufen und man kann sich auch damit beschäftigen, wie das besser geht und was man machen kann, damit es besser geht. Vor allen Dingen, dass die Daten im Netz über einen bei der Schufa nicht falsch sind. Die sollte man nämlich tatsächlich kontrollieren. Kommt ja hin und wieder vor, dass sie falsch sind. Und dann ist man nicht nur in einem Topf drin mit vielen anderen, sondern vielleicht auch noch im falschen Topf. Und das gilt es dringend zu vermeiden. Und die Schufa könnte sich ein bisschen transparenter verhalten, dass die Leute das noch leichter haben und dass die Leute auch verstehen können, wie die Bewertung zustande kommt.
Dankeschön, das war Hermann Josef Tenhagen, Chefredakteur der Online-Zeitung Finanztipp. Wir haben das Gespräch kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Um 23.30 Uhr beginnen bei uns jetzt die Kurzberichte. Da geht es zunächst um die Krankschreibung. Und wir alle wissen, die Arztpraxen sind in diesen Tagen wieder voll. Viele Menschen mit Hals-Nasen-Infekten, der ein oder andere vielleicht auch Corona. Und da gibt es Probleme. Jetzt kann man sich wieder telefonisch krankschreiben. Das Ganze ist allerdings auch umstritten. Oliver Neuroth.
Die Regelung gilt nicht nur für Infektionskrankheiten wie Corona, wie während der Pandemie. Wer grundsätzlich unter einer leichten Erkrankung leidet, also keine schweren Symptome hat, kann sich telefonisch bei seinem Arzt melden und eine Krankschreibung bekommen, sofern keine Videosprechstunde möglich ist. Die Krankschreibung gilt dann für bis zu 5 Tage. Patientenvertreter hatten gefordert, eine telefonische Krankschreibung von bis zu 7 Tagen zu ermöglichen. Dafür gab es aber keine Mehrheit im zuständigen Gremium, dem gemeinsamen Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken. Eine Voraussetzung für die telefonische Krankschreibung ist, die Patientinnen und Patienten müssen den Arztpraxen bekannt sein. So soll ein Missbrauch der telefonischen Krankschreibung verhindert werden. Ziel des neuen Modells ist, Arztpraxen zu entlasten und die Infektionsgefahr in den Wartezimmern zu senken. Viele Praxen arbeiteten gerade am Limit, sagte der Chef des Hausärzteverbandes Bayer im Deutschlandfunk. Er begrüßt daher, dass die telefonische Krankschreibung nun allgemein für leichte Erkrankungen gilt.
Das mit dem Kranksein scheint nicht nur in diesem Jahr so zu sein. Auch im vergangenen Jahr gab es einen Rekord beim Krankenstand. Das sagt zumindest ein Gesundheitsreport. Anja Dobrodinsky mit den Einzelheiten.
Im Schnitt war 2022 jeder deutsche Beschäftigte 22,6 Tage krankgeschrieben. Pro Krankheitsfall waren die Betroffenen rund 12 Tage zu Hause, am häufigsten wegen Atemwegserkrankungen, darunter auch Corona. Sie waren für mehr als jeden 5. Fehltag verantwortlich und haben damit zum ersten Mal den bisherigen Spitzenreiter, die Muskel-Skelett-Erkrankungen, wie zum Beispiel Rückenschmerzen, abgelöst. Grund für den hohen Krankenstand waren starke Grippe- und Erkältungswellen im 1. und 4. Quartal und auch eine fehlende Immunität nach den Lockdowns. Nicht nur Ältere, auch junge Leute wurden 2022 häufig krank. Mit ihnen befasst sich der aktuelle BKK-Gesundheitsreport schwerpunktmäßig. Schon beim Berufseinstieg beginnt der Job, die Gesundheit zu beeinflussen. So fallen Beschäftigte in Branchen wie Verkehr und Abfallentsorgung überdurchschnittlich oft wegen Muskel-Skelett-Erkrankungen aus. Das gilt auch für die unter 30-Jährigen. Ähnlich ist es im Gesundheits- und Sozialwesen. Hier werden die Beschäftigten häufig wegen psychischer Störungen arbeitsunfähig. Für den Gesundheitsreport wurden nicht nur Daten der Krankenversicherungen ausgewertet, sondern auch 3000 junge Menschen befragt. Das Ergebnis: Sie schätzen ihren Gesundheitszustand schlechter ein als Ältere.
Der Europäische Gerichtshof, über den haben wir heute schon einmal gesprochen, hat noch ein anderes wichtiges Urteil gefällt. Es geht um den Anspruch für Behinderte und die Frage, wie alt dürfen, müssen, sollen sie eigentlich sein. Max Bauer.
Konkret geht es um den Fall einer Studentin mit Behinderung. Sie braucht im Alltag Unterstützung in allen Lebensbereichen und suchte dafür eine weibliche Assistentin in ihrem Alter. Ein Assistenzdienstleister schaltete im Juni 2018 für die damals 28-Jährige eine Stellenanzeige. Gesucht eine weibliche Assistentin im Alter zwischen 18 und 30 Jahren. Auch eine damals 50-jährige Assistentin bewarb sich auf die Stelle, wurde aber abgelehnt. Diskriminierend sei das, so die 50-Jährige, und klagte. Das Bundesarbeitsgericht hat den Fall dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt und der EuGH sagt nun: Eine solche Ungleichbehandlung nach dem Alter kann gerechtfertigt sein. Die Wünsche von Menschen mit Behinderung seien wichtig. Sie müssten entscheiden dürfen, wie, wo und mit wem sie leben. Eine persönliche Assistentin in derselben Altersgruppe wie der behinderte Mensch könne sich leichter in dessen persönliches und soziales Umfeld einfügen. Alterswünsche für eine persönliche Assistentin gehörten zum Recht auf Selbstbestimmung.
Was betrifft die Jugendlichen am meisten oder was umtreibt junge Menschen? Und ein nicht überraschendes Ergebnis in diesen Tagen: Kriege. Das ist die Hauptsorge. Anja Braun stellt uns eine entsprechende Jugendstudie vor.
Über die Hälfte der befragten 14- bis 17-Jährigen hat große Befürchtungen wegen der Kriege. Das ist die meistverbreitete Angst unter Jugendlichen, wie bereits schon im Vorjahr. Dabei berücksichtigt die Umfrage noch nicht den Krieg zwischen Israel und der Hamas. An zweiter Stelle kommen große Sorgen wegen des Klimawandels und der Umweltverschmutzung. Stark gestiegen sind auch die Befürchtungen um das Artensterben. Dabei machen sich Mädchen deutlich mehr Sorgen als Jungen. Insgesamt aber sind die Teenager wieder etwas optimistischer gestimmt. Fast 80% geben an, sie sehen ihre Zukunft positiv. Genauso viel Heranwachsende sagen, sie seien mit ihrem Leben zufrieden. Aber nur 41% sind optimistisch für die Zukunft der Welt insgesamt. Gegenüber dem Vorjahr ist die Zuversicht damit wieder leicht gestiegen, aber noch nicht wieder auf dem Niveau von 2021.
Die Bauern haben heute ihre Jahresbilanz vorgelegt. Was sich dahinter verbirgt, erzählt uns Carsten Zumack.
Erst zu nass, dann zu trocken, anschließend wieder verregnet. Die Wetterkapriolen machen der Landwirtschaft weiter das Leben schwer. Der Deutsche Bauernverband zog dann auch eine durchwachsene Bilanz für das vergangene Geschäftsjahr. Lichtblick aus Sicht der Branche: Nach langer Durststrecke haben die Betriebe ihre Ergebnisse zwischen Juli 2022 und Juni 2023 gesteigert, um etwa 45% auf durchschnittlich 115.000 Euro Gewinn je Unternehmen. Damit habe sich die wirtschaftliche Situation der Branche verbessert. Mit Ausnahme der Obst- und Weinbaubetriebe, konstatierte Bauernpräsident Joachim Ruckwied. Dabei konnten die Betriebe auch von den zwischenzeitlichen Preissteigerungen für Nahrungsmittel profitieren. Trotzdem sieht Ruckwied die Lage der Landwirtschaft sowie die weitere Entwicklung skeptisch. So würden die Unternehmen mittlerweile wieder zunehmend unter sinkenden Erzeugerpreisen leiden, bei gleichzeitig hohen Kosten beispielsweise für Energie, Düngemittel und Dienstleistungen. Aufgrund der Unsicherheit werde auch weniger investiert, so Ruckwied. Mit Blick auf die aktuelle Haushaltskrise in Deutschland warnte der Bauernpräsident vor zusätzlichen Sparmaßnahmen im Agrarbereich.
An der Börse sieht es in diesen Tagen oder in dieser Woche erstaunlich gut aus. Ein Rekord jagt den nächsten. Den heutigen Tag schildert uns nun Sami Ibrahim.
7 Tage mit Gewinnen in Folge, an zweien davon neue Rekorde. Der DAX zwischenzeitlich so hoch wie noch nie. Da ist es an der Zeit, auch mal eine Pause einzulegen. Am Ende des vorletzten Handelstages der Woche verbucht der Deutsche Leitindex ein Minus von rund 0,2% bei 16.629 Punkten. Schlechte Nachrichten musste die Commerzbank wegstecken. Die Aktie sackte um gut 4% ab. Das Institut hat Probleme mit der polnischen Tochter M-Bank. Die wiederum hat mit anderen polnischen Banken gemeinsam ein Problem mit dem Europäischen Gerichtshof. Ihre Bedingungen bei sogenannten Fremdwährungsdarlehen hat der EuGH nämlich kassiert. Für die Papiere von BASF ging es dagegen aufwärts. Der Konzern will einigen seiner Geschäftsfelder mehr Eigenständigkeit gönnen. Wichtiger noch, das Agrar- und Batteriegeschäft will der Konzern gerne ausgliedern. So etwas kommt gut an. Für die Aktie ging es um 1,5% nach oben. Spekulationen gibt es bei ThyssenKrupp. Seit längerem schon versucht der Konzern, seine Stahlsparte loszuwerden oder zu fusionieren. Die Konkurrenz bei Stahl ist hart, die Bedingungen für deutsche Hersteller im internationalen Vergleich herausfordernd. Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky wäre bereit für ein Joint Venture. Nun ist die Rede vor einem möglichen Scheitern der Verhandlungen. Laut Insidern will man in Tschechien Geld für den Kauf sehen, in Form einer Finanzspritze durch ThyssenKrupp, oder die Pensionslasten bleiben in Deutschland. Andernfalls könnte der Konzern die gut 200 Jahre alte Stahlsparte auch behalten. Anleger schauderte es bei solchen Gedanken. Die Aktie rauschte zwischenzeitlich um mehr als 6% nach unten.
Soweit Sami Ibrahim, so viel zur Börse. Jetzt kommen wir zu einem anderen Aufregerthema. Der Bahnstreik. Der GDL-Chef, wir alle kennen ihn inzwischen, das ist der Mann mit dem Schnauzbart und der interessanten Aussprache. Der hat ein besonderes Faible für markige Worte, besonders markige Worte. Dass dieser Streik nicht besonders beliebt ist, muss man nicht sagen. Die andere Frage ist er berechtigt? Da gibt es diese und da gibt es jene Ansicht. Die spannende Frage lautet am Ende: Wird er all seine Forderungen durchsetzen können oder wird es nicht eher auch Abstriche geben müssen? Jedenfalls, die Bahn ist nicht bereit, zum Beispiel über Arbeitszeitverkürzungen zu verhandeln, weil es eben dazu führt, dass immer weniger Menschen da sind. Die haben nicht genügend Arbeitskräfte. Also, wenn die weniger arbeiten, wird das noch schwieriger. Der Tag heute hat nun begonnen, der Streik läuft. Claudia van Laak mit den Einzelheiten.
Seit 22 Uhr geht fast nichts mehr. Die Gewerkschaft der Lokführer hat kurzfristig zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen, ausgerechnet für den Freitag, an dem viele Pendlerinnen und Pendler nach Hause fahren und den zweiten Advent mit Familie und Freunden verbringen wollen. Stimmen von Reisenden am Berliner Hauptbahnhof.
Mit dem Streik nicht gut vor Weihnachten, also fürchterlich überzogen.
Zu dieser Zeit und jetzt so kurz vor Weihnachten, eine ziemliche Zumutung.
Ausgesprochen unerfreulich, gehört dazu.
Ich fahre einfach morgen mit dem Bus, das ist in Ordnung. Die sollen mal mehr Geld kriegen.
Grund für den Warnstreik ist die Tarifauseinandersetzung zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn. GDL-Chef Klaus Weselski wirft der Bahn Provokation vor. Diese wolle nicht mit ihm über die Absenkung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden verhandeln. Ein wie immer äußerst selbstbewusster Weselski behauptet:
Die Deutsche Bahn AG übt zum x-ten Male die Auseinandersetzung mit der GDL. Sie haben weder eine Lernkurve, noch verstehen Sie, was am Ende Ihre eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlangen. Es ist nicht Weselski, der streikt. Es ist Weselski, der die Interessen der Eisenbahnerinnen und Eisenbahner vertritt.
Das sieht die Deutsche Bahn naturgemäß anders. Ein Streik so kurz nach dem Wintereinbruch und nur zwei Tage vor dem Fahrplanwechsel sei verantwortungslos und egoistisch. Bahnsprecher Achim Staus nennt es einen Streik zur Unzeit.
Der Fahrplanwechsel steht an am Sonntag, ändert sich sehr viel für unsere Fahrgäste. Es kommen sehr viel mehr neue Züge aufs Gleis. Und dieser besondere Fahrplanwechsel ist natürlich auch ein sensibler Moment für alle diejenigen, die sich mit der Planung beschäftigen, die Fahrpläne ausarbeiten, die auch das Personal disponieren. Über Nacht ändern sich sehr viele Schichtpläne.
Und jetzt noch zusätzlich der Streik. Und was sagt GDL-Chef Weselski den Fahrgästen?
Wir sagen den Reisenden, dass das, was sie im Eisenbahnsystem seit Jahren erleben, was Tag zu Tag schlechter wird, keinesfalls das Verschulden der Eisenbahnerinnen und Eisenbahner ist. Das ist das Verschulden eines Bahnvorstandes.
Ein Zugeständnis an die Reisenden hat Weselski gemacht. Der Streik soll der letzte in diesem Jahr sein. Die Gewerkschaft verspricht einen Weihnachtsfrieden, der allerdings am 7. Januar ein Ende haben könnte.
Bei uns läuft die Urabstimmung. Am 19. Dezember wird ausgezählt. Ganz klar, ich kann da sagen, anschließend gibt es längere Arbeitskämpfe. Darauf muss man sich einstellen.
Die Deutsche Bahn hat einen Notfahrplan aufgelegt. Jeder fünfte Zug soll trotz des Streiks fahren. Ein Beispiel. Statt täglich 18 direkter ICEs von Berlin nach München zeigt der Notfahrplan 3 Züge über den Tag verteilt an. Ein bereits gekauftes Ticket kann später genutzt werden. Eine zeitliche Beschränkung existiert nicht. Die Zugbindung wurde aufgehoben. All das gilt auch für Reisen ins Ausland. Der Zugverkehr soll am Abend ab 22 Uhr langsam wieder losgehen. Die Deutsche Bahn rechnet allerdings nicht damit, dass am Samstag alle Züge wieder fahrplanmäßig unterwegs sind.
Der Bericht von Claudia van Laak. Bei der Beschreibung der Lage in Gaza gehen einem die Worte aus. Was dort passiert, ist mit einem Wort verheerend. Es ist so unmöglich. Es sterben Menschen, es sterben Zivilisten. Dieser Krieg ist entsetzlich, wie übrigens Kriege meistens so sind. Die spannende Frage jetzt, werden die Israelis ihre Ziele erreichen? Es sieht einigermaßen schwierig aus. Im Übrigen muss man immer hinzufügen, wir haben die Informationen nur von den Kriegsparteien. Clemens Fehrenkotte mit dem Tagesbericht.
Rafah im äußersten Süden des Gazastreifens. Derzeit wichtigster Fluchtort für zahllose Menschen, die dem Kampfgeschehen erneut auszuweichen versuchen. Vor UN-Schulen kampieren Flüchtlinge aus zahlreichen Gebieten des Küstenstreifens. Frauen nutzen Plastikeimer, um in einer Lauge die Familienwäsche zu reinigen. Ein Vater hält seinen Säugling im Arm, gibt ihm ein, wie er der Nachrichtenagentur Reuters sagt, Fläschchen, bestehend aus Wasser und ein wenig Milchpulver. Ich bin nicht auf der Suche nach sicheren Lebensbedingungen oder danach, mich vor dem Tod zu schützen. Ich will weder mich noch meine Kinder vor dem Tod bewahren. Heute geht es mir darum, wenigstens etwas zu essen zu bekommen, damit ich und meine Familie essen können. Und nicht nur für mich, sondern für alle Familien hier. Ja, es gibt Hilfe, die ankommt, aber sie reicht überhaupt nicht aus. Sie reicht nicht für die Familien. Man bekommt eine Dose Bohnen oder eine Dose Fleisch für 10 Personen. Wenn eine Person das alleine essen würde, würde sie nicht satt werden. Wir leben hier nur durch die Gnade Gottes und wir bitten Gott, uns vor dem zu schützen, was uns widerfährt. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen erklärte heute, die Menschen im Gazastreifen sehen sich einer, Zitat, noch nie dagewesenen humanitären Krise ausgesetzt. 9 von 10 Menschen im Nordabschnitt des Gazastreifens hätten einen Tag und eine Nacht ohne Nahrung auskommen müssen. Mit ihren Kindern in einem Plastikzelt sitzend, sagt diese Frau in Rafah, es gibt kein Geld, mit dem man etwas kaufen könnte. Es gibt nichts. Bei mir zu Hause habe ich ihnen immer ein nahrhaftes Essen gegeben. Sie sind nie krank geworden. Aber hier sind sie immer krank. Jeden Tag haben sie eine Magen-Darm-Grippe. Ich bin gerade aus dem Krankenhaus gekommen, wo ich sie behandeln ließ. Israel werde in den kommenden Tagen den wahren Grenzübergang Kerem Shalom im Süden des Gazastreifens für die Kontrolle von Lkw-Lieferungen nutzen. Dies habe, so meldet die Nachrichtenagentur AP, ein Sprecher der israelischen Militärbehörde Kogat mitgeteilt. Kogat ist für die zivilen Angelegenheiten in den palästinensischen Gebieten zuständig. Die UN-Behörde UNRWA fordere hingegen die Öffnung des großen Warengrenzübergangs Kerem Shalom, um deutlich mehr Hilfslieferungen in den Gazastreifen reinbringen zu können, berichtete der israelische TV-Sender Channel 12 am späten Nachmittag. Es bestünde die unmittelbare Gefahr eines Cholera-Ausbruchs. Die israelischen Streitkräfte hätten die zweitgrößte Stadt im Küstenstreifen, Khan Yunis im Süden, umzingelt, teilte ein Armeesprecher mit. Im Norden des Gazastreifens hätten sich mehrere Dutzend Hamas-Bewaffnete den israelischen Soldaten ergeben, melden israelische Medien übereinstimmend. Ein israelischer Militärkorrespondent des Fernsehsenders Channel 11 postete ein Bild, auf dem zahlreiche Männer gefesselt, kniend und in Unterwäsche bekleidet zu sehen sind.
Der Bericht von Clemens Fehrenkott. Es gab einen Gipfel zwischen der EU und China. Und da geht es unter anderem um die massiven Handelsdefizite Europa China gegenüber. Die spannende Frage ist, wie weit subventionieren die Chinesen diesen Überschuss? Und genau das will man verändern. Das wurde jetzt wieder in Peking diskutiert. Mit welchem Ergebnis? Klaus Remme.
Wenn es stimmt, dass die Erkenntnis der erste Schritt zur Besserung ist, dann ist Ratspräsident Charles Michel auf dem richtigen Weg. Nach den Gesprächen mit der chinesischen Staatsspitze unterstrich der EU-Ratspräsident:
We must better protect our interests.
Wir müssen unsere Interessen besser schützen, so Michel. Dies gilt aktuell vor allem für die wirtschaftlichen Beziehungen. Das Handelsdefizit der EU mit China ist in den vergangenen beiden Jahren sprunghaft auf fast 400 Milliarden Euro angestiegen. Das kann so nicht weitergehen, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Peking.
Such imbalances are just unsustainable.
Die Gründe für das Ungleichgewicht sieht die EU vor allem in China. Die Binnennachfrage dort sinkt, Peking subventioniert die Produktion, die USA und Indien schützen ihre Märkte gegen entsprechende chinesische Überkapazitäten, was Exporte in Richtung Europa weiter befördert. Dazu kommen Markthemmnisse für Europas Unternehmen in China, eine bekannte Klage aus Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs werden nicht zusehen, wie ihre industrielle Basis durch unfairen Wettbewerb untergraben wird, warnte von der Leyen.
European leaders will not be able to tolerate that our industrial base is undermined by unfair competition.
Mit der laufenden Subventionsuntersuchung beim chinesischen Export von Elektrofahrzeugen zeigt Brüssel seit Oktober erstmals, dass die EU nicht gewillt ist, sich nach den Erfahrungen mit Solarpanelen ein zweites Mal aus dem Markt drücken zu lassen. Bestätigen sich Verdachtsmomente unzulässiger Subventionen in China, könnte die EU als Ergebnis Zölle verhängen. Von chinesischer Seite kamen unverbindliche Töne. Präsident Xi betonte die Notwendigkeit zu kooperieren und sich nicht gegenseitig als Rivalen zu betrachten. Gleichzeitig hieß es aus dem chinesischen Außenministerium, Peking könne nicht für das Handelsdefizit verantwortlich gemacht werden. Der grüne Europaabgeordnete und China-Kenner Reinhard Bütikofer hat geringe Erwartungen an Konzessionen der Führung in Peking.
Wie wenig China bereit ist, auf bekannte Erwartungen Europas zuzugehen, sieht man schon allein daran, dass sie nicht einmal den Versuch gemacht haben, über ein gemeinsames Kommuniqué zu verhandeln.
Kein gemeinsames Kommuniqué, keine gemeinsame Pressekonferenz und so blieb es auch beim Thema Russland-Ukraine bei Appellen der Europäer, sich stärker von Russland zu distanzieren und Versuche chinesischer Unternehmen, EU-Sanktionen gegen Russland zu umgehen, zu verhindern. Warnungen allein reichen nicht, meint Bütikofer.
Wir haben gesagt, es gibt eine rote Linie, China darf keine Waffen liefern. Ja, aber China liefert Chips, die dann nötig sind, damit die Russen ihre Waffen scharf machen können. Haben sie jetzt Waffen geliefert? Ich glaube, die Europäer sind an der Stelle gerne blauäugig.
Immerhin im angekündigten 12. Sanktionspaket der EU gegen Russland könnten Unternehmen aus China wegen Sanktionsumgehungen gelistet werden. De-Risking, so nennt die EU den Versuch, Abhängigkeiten von China abzubauen, um in Krisen eigenständiger handeln zu können. Eine Entkopplung kommt nicht in Frage, beteuerten Michel und von der Leyen heute. Die Kooperation etwa beim Klimaschutz sei unverzichtbar. Doch auch da gibt es aus Sicht der Europäer Licht und Schatten. Lob für den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien in China, Kritik für die steigende Zahl von Kohlekraftwerken.
Das war der Bericht von Klaus Remme. Die gerade erst gewonnene Macht des britischen Premiers Sunak erodiert von Tag zu Tag mehr. Da gibt es unterschiedliche Beispiele, wo es ihm nicht mehr gelingt, die Enden zusammenzubinden. Jetzt das neueste Beispiel, die Ruanda-Politik. Er will sie retten, allerdings wird das sehr, sehr schwer. Christoph Prössel erklärt, warum.
Wie groß der Druck auf Rishi Sunak ist, zeigen die vergangenen 24 Stunden ziemlich gut. Gestern trat der Staatssekretär Robert Jenrick zurück. Er ist für Migration und Asylpolitik zuständig. Seine Begründung, um die Abschiebungen nach Ruanda möglich zu machen, gehen ihm die Pläne der Regierung nicht weit genug. Am Morgen titelte die rechtskonservative Daily Mail: Wann hören die Tories endlich auf, sich zu bekriegen und kämpfen gegen Labour? Rishi Sunak kämpft vor allem ums politische Überleben, setzte für den Vormittag eine Pressekonferenz an, um zu erklären, wie die Regierung es nun endlich schaffen will, dass Flüchtlinge nach Ruanda abgeschoben werden können. Ein Gesetzesvorschlag sieht vor, Ruanda als sicheren Drittstaat zu deklarieren.
And today's bill also ends the merry-go-round of legal challenges.
Dieses Gesetz beendet das Karussell der juristischen Herausforderungen, das unsere Politik schon viel zu lange blockiert.
And stop people taking perilous journeys across the channel is held up in endless litigation in our courts.
Wenn das Parlament zustimmt, wäre Ruanda dann als sicherer Drittstaat definiert. Die Behörden und auch die Gerichte müssten dies anerkennen. Für Flüchtlinge, die Asyl suchen, wäre es bedeutend schwerer, gerichtlich gegen eine Abschiebung nach Ruanda vorgehen zu können, sagt Joshua Rosenberg, Rechtsanwalt, Experte und Kommentator für Verfassungsrecht.
So if the bill is passed, it will reduce the ability of migrants to challenge a decision to take them to Rwanda.
Trotzdem geht Rosenberg davon aus, dass Flüchtlinge gegen Entscheidungen der Behörden klagen werden und es durchaus Chancen auf Erfolg gibt, wenn in Einzelfällen nachgewiesen werden kann, dass Personen in Ruanda eben kein rechtlich einwandfreies Asylverfahren durchlaufen und ihnen Verfolgung droht. Das hängt offenbar auch davon ab, wie die Richter das Vorgehen der Regierung bewerten. Immerhin ließe sich argumentieren, dass die Regierung hier die Gewaltenteilung aufhebt. Rishi Sunak formuliert es in der Pressekonferenz so:
Parliament is sovereign. It should be able to make decisions that cannot be undone in the courts.
Das Parlament sei der Souverän. Es sollte Entscheidungen treffen dürfen, die nicht durch die Gerichte gestoppt werden können. Es könnte durchaus eine Konfrontation mit der Politik geben, wenn die Gerichte der Ansicht sind, dass sie übergangen worden sind. Es könnte einen Konflikt um Verfassungsfragen geben, sagt Joshua Rosenberg. In der Entscheidung des obersten Gerichtes vor ein paar Wochen hieß es, dass Ruanda eben kein sicherer Drittstaat sei. Die Asylverfahren seien nicht einwandfrei. Die Richter belegten dies ausführlich. Außerdem wird es möglich bleiben, vor dem Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg zu klagen. Das sehen vor allem die Politiker am rechten Rand der Konservativen kritisch. Hier gibt es Forderungen, aus der Europäischen Konvention für Menschenrechte auszusteigen. Großbritannien hatte diese Vereinbarung nach dem Krieg mit initiiert. Für Rishi Sunak dürfte es gar nicht so einfach werden, das im Parlament durchzubringen. In seiner Partei gibt es Widerstand von Abgeordneten, denen die Vorschläge nicht weit genug gehen. Andere haben verfassungsrechtliche Bedenken. Sollte Sunak die Abstimmung verlieren, dürfte seine Zeit als Premierminister vorbei sein.
Die schwierige Lage der britischen Konservativen respektive des Premierministers, das war Christoph Prössel. Am Ende der Sendung jetzt der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Das hat für uns Christiana Bucciata.
Die Bundesregierung schafft es offenbar nicht, den Etat für 2024 noch vor Jahresende unter Dach und Fach zu bringen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung nennt das Erscheinungsbild der Ampel erschreckend. Aber in der Sache ist es richtig, dass nicht noch vor Weihnachten im Turboverfahren und mithilfe einer Sondersitzung des Bundestages ein Haushalt durchgedrückt wird. Überhastet gestrickte Gesetze sind dieser Regierung schon einmal auf die Füße gefallen. Siehe Heizungsgesetz. Das Straubinger Tagblatt stellt fest, es zeigt sich in dieser Haushaltsfrage einmal mehr, dass die drei Regierungsspitzen die Getriebenen ihrer eigenen Parteien sind. Schon bei früheren Gelegenheiten ist nach außen sichtbar geworden, wie groß die Spannungen parteiintern mittlerweile geworden sind. Nach Ansicht der Neuen Osnabrücker Zeitung hat die Regierung im wahrsten Sinne des Wortes das Vertrauen, ihren Kredit verspielt. Es ist die reine Panik vor dem eigenen Untergang, die das Bündnis noch zusammenhält. Die Berliner Morgenpost erwartet, die Ampelkoalition muss sich auf eine vorläufige Haushaltsführung einstellen. Was nach einem Regierungswechsel die Regel ist, kommt inmitten einer Legislaturperiode einem Offenbarungseid gleich. Ähnlich argumentiert das Nachrichtenportal T-Online. Das ganze Land sieht nun, diese Regierung wird ihrer wichtigsten Aufgabe nicht gerecht. Wenn es hart auf hart kommt, versagt sie. Ohne Haushalt gibt es keine Politik. Ohne Politik herrscht Stillstand. Die Volksstimme aus Magdeburg befasst sich mit dem erneuten Warnstreik der Lokführer bei der Deutschen Bahn. Der Schaden für Fahrgäste, die unter Konjunkturflaute leidende Wirtschaft und nicht zuletzt für die Bahn ist enorm. Wie soll die Verkehrswende gelingen, wenn der wichtigste und halbwegs umweltfreundliche Autokonkurrent in unschöner Regelmäßigkeit lahmgelegt wird? Weselski, dem machttrunkenen Chef einer mit nur 40.000 Mitgliedern kleinen Gewerkschaft, ist das egal. Er will sich in seiner letzten Tarifschlacht ein Denkmal setzen, denn 2024 geht er in Rente. Das ist die einzige gute Nachricht zum Bahnstreik. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt an der Oder resümiert: Weselski verlangt Geld, wo keins da ist. Insgesamt fehlen 25 Milliarden Euro, die in den kommenden Jahren für die Sanierung der Schiene eingeplant waren. Kommt das Geld nicht, ist die Instandsetzung des Netzes in Gefahr. Die Sanierung der Schiene ist ein zu wichtiges verkehrspolitisches Projekt, als dass es aufs Spiel gesetzt werden sollte. Dazu gehört, dass alle Opfer bringen. Diesmal auch Klaus Weselski.
Dankeschön. Das war die Kollegin Christina Pucciata mit dem Blick in die Presseschau. Das war's hier bei uns. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Die ganze Nacht über natürlich und morgen früh ab 5 Uhr die Kollegin Silvia Engels. Mein Name ist Jürgen Zuheide. Ich wünsche Ihnen wie immer eine angenehme Nacht und sage bis demnächst. Auf Wiedersehen.